Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Lead Talk, der Podcast für alle, die in oder mit einem Team arbeiten. In der heutigen Folge sprechen wir über Veränderung. Besser gesagt, über das House of Change als Erklärungsmodell für Veränderungsprozesse. Wie kann dieses Modell dafür genutzt werden, um das Verhalten in Veränderungsphasen zu erklären? Wozu ist es hilfreich, um im Team sicher durch Veränderungen zu kommen? Antworten auf diese Fragen gibt es in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Hören. Matthias, einen wunderschönen guten Tag.
Hallo, mein lieber Marco. Wie geht's dir?
Blendend geht's mir. Ich überlege nämlich gerade, in welchem Zimmer ich mich jetzt hier befinde, während wir aufnehmen. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich bin sehr, sehr zufrieden, fühle ich mich gerade. Also von daher geht es mir gut. Ich würde sagen, ich bin im Zimmer der Zufriedenheit.
Das hört sich doch hervorragend an. Ich glaube, nach dem letzten Wochenende bin ich nach wie vor in dem Raum der Erneuerung. Aber bevor jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer glauben, dass wir komisches Zeug reden, wollen wir doch mal lüften, warum wir in verschiedenen Zimmern sind. Wir sprechen nämlich heute über ein Modell, in dem es nicht nur zwei Zimmer gibt, sondern es gibt insgesamt vier Zimmer. Und zwar heißt das Modell House of Change und beschäftigt sich mit Veränderungsprozessen.
Ganz genau. Und entwickelt hat das der schwedische Psychologe Claes F. Janssen als Erklärungsmodell für Veränderungsprozesse. Und lass uns den Disclaimer an dieser Stelle vorwegschicken, den ich immer gerne mache, wenn es um Modelle geht. Nämlich diesen Satz sagen, jedes Modell ist falsch, aber manche sind trotzdem vielleicht so ein bisschen nützlich.
Und dieses Modell finde ich tatsächlich wirklich nützlich. Ich arbeite sehr gerne mit dem Modell zusammen, gerade mit Teams, weil man da verdammt viel bewegen kann und auch viel an die Oberfläche holen kann, was in Veränderungsprozessen sonst gerne mal unter der Oberfläche verweilt.
Genau, also das teile ich uneingeschränkt. Ich glaube, das ist ein sehr nützliches Modell, ein sehr einfaches Modell. Und das ist gleichzeitig schon der Kritikpunkt, wenn man danach jetzt mal guckt und sucht House of Change und sucht danach Kritikpunkten, dann findet man natürlich den absolut berechtigten Kritikpunkt, dass das durchaus sehr, sehr, sehr vereinfachend ist, weil wir wissen, alle Veränderungen sind höchstgradig komplex in den allermeisten aller Fällen und lassen sich nicht in vier Phasen oder vier Zimmer eingruppieren. Aber diesen Diskurs, den wollen wir heute gar nicht betreiben im Podcast, sondern das akzeptieren und vor diesem Hintergrund mal auf die Nützlichkeit schielen. Und wenn wir das tun, dann lass uns doch vielleicht kurz beschreiben, wie sieht dieses Modell überhaupt aus? Was kann man dann konkret damit machen? Und dann am Ende der Folge versuchen wir mal so eine kleine Empfehlung abzugeben.
So wollen wir das machen. Das Modell besteht, wie eingangs schon erwähnt, aus vier verschiedenen Räumen. Und die Räume heißen Raum der Zufriedenheit, Raum der Ablehnung, Raum der Verwirrung und Raum der Erneuerung. Und jeder dieser Räume steht quasi für eine Phase, die man durchlebt in jedem Veränderungsprozess. Kann man sowohl im Privaten mal anwenden und sich eine Veränderung aus der Vergangenheit ins Gedächtnis rufen, als auch aus dem beruflichen Kontext. Und wenn man durch diese verschiedenen Phasen geht, dann ist es in dem Modell ganz wichtig, man geht nicht immer einfach im Kreis und durchschreitet diese vier Räume immer nacheinander, sondern man kann durchaus auch mal hin und her springen und nochmal einen Raum zurückgehen oder in einem Raum ganz lange verweilen, manchmal lässt man auch einen Raum aus. Und das, glaube ich, ganz wichtig zu dem Hinweis, den du anfangs gegeben hast. Das ist jetzt nicht 100% das Modell, was immer so genau vonstatten geht, sondern es ist höchst individuell, genauso wie jeder Veränderungsprozess bei jedem Teammitglied höchst individuell zu sehen ist.
Genau. Und dazu gehört auch, dass wenn ich jetzt gerade auf so ein Team gucke, es ja durchaus sein kann, dass unterschiedliche Teammitglieder in unterschiedlichen Phasen der Veränderung sich sogar in unterschiedlichen Räumen befinden. Also manche sind schneller und gehen schneller durch die Veränderung, wo andere vielleicht noch ein bisschen länger brauchen. Und das gesagt, lass uns doch mal auf diesen ersten Raum so ein bisschen näher eingehen, nämlich der Raum der Zufriedenheit. Was beschreibt der denn so? Also woran kann man denn merken, dass ich im Raum der Zufriedenheit überhaupt bin?
Ja, der Raum der Zufriedenheit, den übersetze ich gerne auch mit der Komfortzone. Also es ist gerade alles genau so gut, wie es ist. Ich habe mich mit dem aktuellen Zustand abgefunden. Ich bin zufrieden. Alles ist in Ordnung. Sogar das, was ich irgendwann mal nicht in Ordnung fand, was mich gestört hat, das ist inzwischen so. Ich habe es akzeptiert, dass es so ist und ich bin eigentlich rundum zufrieden. Und ich sehe keinen Grund, gerade irgendwas daran zu ändern.
Genau, also man könnte auch sagen, Status quo ist so das, was gilt. Also ist alles prima. Komfortzone, sagtest du gerade. Es ist alles in Ordnung. Es besteht eigentlich überhaupt gar keine Notwendigkeit für irgendeine Veränderung. Und wenn die aber dann doch kommt, woher auch immer, und ob das jetzt eine Veränderung im Kleinen oder eine Veränderung im Großen ist, dann hört man, glaube ich, in diesem Raum häufiger so Sachen wie, ja, lass erst mal gucken. Also lass erst mal abwarten, das geht auch schon irgendwie an uns vorbei. Mal gucken, was überhaupt dahinter steckt. Also es ist eher so sowas Zögerliches, weil es ist ja alles in Ordnung. Also erst mal abwarten ist so eine abwartende Haltung.
Und dann kommen wir in den nächsten Raum. Dann ist nämlich die Veränderung da und wir können nicht mehr abwarten, sondern sie wird greifbar. Und dann landen wir laut Modell in dem Raum der Ablehnung.
Genau. Ja, und Raum der Ablehnung ist dann, wie es der Name schon vermuten lässt. Also es stößt nicht auf Zufriedenheit erstmal diese Veränderung. Und ich glaube, wir sollten vor Augen haben, dass es hier eine Veränderung ist, die ich nicht selbst initiiere, also, sondern eine Veränderung, die von außen irgendwo kommt. Und Ablehnung wird dann auch deutlich, ne, oder kann dann auch deutlich werden durch Verhalten, kann aber auch deutlich werden durch Aussagen, die getroffen werden. So im Sinne von, kann doch alles gar nicht sein, finde ich doof, war doch alles gut, also warum denn das jetzt überhaupt? Ne? Also es hat doch alles gut funktioniert, vorher war doch besser. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt soll. Also wirklich spürbarer Widerstand, sowohl im Verhalten als aber auch in solchen Aussagen.
Genau, wir brauchen das nicht.
Nö.
Und es kommt in dem Raum auch sehr oft zu Verunsicherung, weil man so das erste Mal merkt, oh, da können wir uns vielleicht doch gar nicht gegen wehren. Oder da kann ich mich auch gar nicht so ganz gegen wehren. Aber was auf jeden Fall da ist, ist das Gefühl, dass vorher alles besser war.
Genau.
Und jetzt ist es leider so, oder auch zum Glück, das kann jeder selbst entscheiden, dass die Veränderung trotzdem kommt. Weil wir können sie nur, weil wir sie ablehnen, nicht einfach aufhalten. Das funktioniert nicht. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und mit der Frage landen wir dann automatisch im Raum der Verwirrung.
Also im Raum der Verwirrung ist es so, dass ich schon so etwas habe wie eine Einsicht, dass diese Veränderung jetzt da ist. Also lass uns mal von einer rationalen Einsicht irgendwo sprechen, die da kommt. Vielleicht kommt auch irgendwann eine emotionale Einsicht, dass ich da jetzt überhaupt gar nichts mehr dran tun kann. Aber was halt häufig fehlt in dieser Phase, ist die Klarheit. Also was heißt denn das jetzt alles? Also ich kenne den Status quo, ich weiß auch, ich kann jetzt gegen diese Veränderung überhaupt gar nichts tun. Aber wie gehe ich denn damit um? Wo steht mir überhaupt der Kopf? Also wie geht's da weiter? Wo kriege ich Hilfe her, auch vielleicht sogar, um irgendwie weiterzukommen? Sei es Orientierung oder sei es tatsächliche Handlungsunterstützung.
Es fehlt vor allem auch die Routine, weil ich kann mich nicht auf meine Routine berufen, die ich hatte. Die ist hinfällig. Und das ist so der Schrei nach den neuen Strukturen, die noch nicht greifbar und bekannt sind vielleicht. Und man fühlt sich einfach überfordert. Man sieht
Ja.
ein, dass sich was ändert, aber ich fühle mich einfach überfordert damit. Und so typischen Fragen, die man da hört, könnten sein, wie soll das jetzt funktionieren? Wie konnte das überhaupt jetzt so weit kommen, dass wir es jetzt so umsetzen und gar nicht Bescheid wissen. Und man möchte, aber man kann auch nicht. Das beschreibt es vielleicht ganz gut. Man hat, wie du gerade gesagt hast, man hat sich damit abgefunden, dass es jetzt passiert. Aber das Wie ist noch gar nicht greifbar und man hat dieses Verständnis dafür noch gar nicht zu 100%.
Genau. Also das fehlt und vielleicht fehlt sogar auch das Ich möchte sogar noch ein bisschen. Ich hatte gerade gesprochen von rationaler und emotionaler Akzeptanz. Aber das ist jetzt erstmal so dieses, okay, Haken dran, aber auch vielleicht ist so dieser letzte Schritt zu dem, ja, ich möchte das jetzt auch gehen. Das ist genau so was, dieses Hin und Her, in dem ich mich genau dort befinde, was auch zu dieser Verwirrung beiträgt zwischen, ja, das eine, okay, verstehe ich will es aber auch noch nicht so richtig. Also es ist auch vielleicht so ein bisschen emotional schwierig an dieser Stelle. Kommen wir zum letzten Raum. Erstmal in diesem Modell und das ist dann so der Raum der Erneuerung. So, und in
Genau.
diesem Raum der Erneuerung, da liegt der Tiefpunkt tatsächlich ja hinter einem, durch den bin ich gegangen. Und dass das Neue fängt jetzt irgendwie an zu funktionieren. Ich merke auch, ach, guck mal, es klappt tatsächlich auch. Also es kommen so vielleicht erste Erfolgserlebnisse. Und vielleicht entsteht auch hier sogar diese Anziehung, die gerade noch gefehlt hat. Nämlich zu sagen, ich möchte das sogar. Ich habe da Lust jetzt gerade auf diese Veränderung. Ich habe Lust, das Ganze zu tun. Und ich merke so nach und nach, wofür ist es vielleicht auch sogar ganz gut.
Genau, es macht sich Klarheit breit, man empfindet so ein Gefühl des Aufschwungs. Du hast gerade schön gesagt, zuerst die Erfolge sind erlebbar. Das heißt, man sieht, es bringt ja doch was. Vielleicht merkt man jetzt auch gerade schon, es vereinfacht auch das ein oder andere. Und durch diese Erfolge hebt sich automatisch die Stimmung. Und dadurch ist man dann wirklich positiver gestimmt, bei der Erneuerung auch dabei zu sein und die Veränderung, den Veränderungsprozess selber weiter mit voranzutreiben.
Genau.
Und wenn sich das verstetigt und dann auch Routinen gebildet werden, die Klarheit vollkommen ist, dann ist man auch wieder im Raum der Zufriedenheit. Sprich, auch das, was immer noch nicht rund läuft oder was auch nicht so gut ist wie vorher vielleicht, wird akzeptiert und der neue Status quo ist gesetzt und alles ist wieder fein.
Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Also
Klingt
eigentlich könnte man sagen, Veränderung ist doch ein Klacks, man muss einmal durch diese vier Räume und gut ist.
natürlich, das ist wahnsinnig einfach, aber wir springen leider auch manchmal zwischen den Räumen hin und her. Und was du vorhin schon gesagt hast, die Teammitglieder gehen leider nicht alle zeitgleich von einem Raum in den anderen, sondern sind ganz wild in diesem Haus unterwegs. Eine ist vielleicht immer noch im Raum der Ablehnung, die anderen sind schon längst im Raum der Erneuerung. Und so kommt es dann auch auf Teamebene zu Schwierigkeiten. Und das ist das Spannende an diesem Modell, finde ich. Man kann es auf zwei Ebenen betrachten. Einmal auf der individuellen, jedes Teammitglied für sich selbst. Und auch als Team gesamt. Wo stehen wir denn als Team gesamt in diesem Modell, in dem Veränderungsprozess, den wir gerade umsetzen? Das sind zwei verschiedene Ebenen, wo man dann wunderbar sieht, dass das Team gar nicht da ist, wo drei, vier, fünf Teammitglieder sind, sondern es kann wirklich ganz andere Schwierigkeiten geben,
Ja,
die
und
man
ich
mit
würde
diesem Modell schön sichtbar macht.
genau, die man sichtbar macht und wenn ich sogar noch mal die Führungskraft, also Teamlead sozusagen, mal explizit betrachten möchte, gerade in so hierarchischen Organisationen, wo ein Team ja dann noch so ein Primus inter pares irgendwo hat oder eine hierarchisch übergeordnete Führungskraft, dann ist es ganz häufig so, zumindest kenne ich das, dass gerade die Führungskräfte ja so einen kleinen Wissensvorsprung häufig haben. Und häufig eher wissen, um welche Veränderung geht es und damit auch die Chance haben, schneller diese Räume zu betreten und vielleicht qua Funktion auch immer schon so einen Raum weiter sind als das Team. Aber du hast vollkommen recht. Das Team an sich, die Teammitglieder können in unterschiedlichen Räumen sein, unterschiedlich lange sich dort aufhalten. Das ist Team als Gesamtes und manchmal gibt es sogar einen Wissensvorsprung für Führungskräfte, die dann so dazu führen, dass die schneller durch diese Räume gehen.
Ja, und wenn wir jetzt schon über die Führungskraft sprechen, dann können wir doch vielleicht auch mal kurz die Räume nochmal durchgehen, aber mal gucken, was kann ich denn als Führungskraft machen, um mein Team auf diesem Weg zu unterstützen, beziehungsweise mal darauf zu gucken, was braucht denn das Team in den einzelnen Räumen. Wenn wir nämlich einfach mal so im Raum der Zufriedenheit sind, wo ja alles gut ist, jetzt kommen wir zu deinem Wissensvorsprung von gerade. Da ist es entscheidend, die Kommunikation, die ich als Führungskraft nicht immer selber in der Hand habe, das Team schon mal gar nicht. Wie gut wird der Veränderungsprozess kommuniziert? Wie gut wird der Sinn herausgestellt und wie gut wird die Notwendigkeit herausgestellt? Wie gut wird das Wie herausgestellt? Je besser ein Team vorbereitet wird, desto geringer ist in der Regel der Raum der Ablehnung.
Absolut.
Und wenn ich dann nämlich in den Raum der Ablehnung springe und der ist stark ausgeprägt, diese Phase, dann fehlt einfach Information. Dann fehlen einfach Informationen. Und wir müssen in dem Moment einfach gucken, wie kriegen wir es hin, das Wozu und die Notwendigkeit ganz klar nochmal rauszustellen, damit auch die, die gar keine Lust auf diese Veränderung haben, zumindest die ersten Schritte mitgehen, um dann zu merken, dass es doch auch was Positives bewirkt.
Absolut. Und ich dachte schon gerade, du gehst schon in den Raum der Ablehnung jetzt rein. Ich bin froh, dass du das Thema mit der Information noch gesagt hast, weil das ist aus meiner Sicht essentiell. In der Folge mit Eike hatten wir auch sogar darüber gesprochen, ne, dass es irgendwie häufig eine zentrale Change-Kommunikation bedarf, beziehungsweise diese hilfreich ist, wenn es um größere Veränderungsprozesse geht, damit man das nicht in den jeweiligen einzelnen Teams ablehnt. Und häufig ist das ja auch so, dass es irgendwo eine zentrale Kommunikation gibt, aber das, was du gerade sagtest, halte ich für essentiell, nämlich dass auch in den Teams wirklich in Veränderungsprozessen, in diesem Raum der Zufriedenheit sehr viel kommuniziert wird, sehr klar kommuniziert wird, möglichst offen, möglichst wahrheitsgemäß, also dass auf keinen Fall irgendwo verschleierte Kommunikation stattfindet, sondern dass man offen über die Dinge spricht. Und du hattest gerade einen entscheidenden Punkt noch gesagt, den ich besonders hervorheben möchte, nämlich dieses Wozu. Also wozu ist das gut? Was bedeutet das auch für uns? Und inwiefern sind wir von dieser Veränderung betroffen? Und wozu ist es gut, wenn wir uns damit auch auseinandersetzen?
Ganz genau. Und jetzt würde ich aber dann in den Schritt gehen, in den Raum der Ablehnung. Und wenn der stark ausgeprägt ist, wie ich gerade schon gesagt, dann fehlen Informationen. Dann gilt es, rauszufiltern, welche Informationen fehlen, wie kann ich das Team oder wie kann ich einzelne Personen noch besser abholen, damit wir Ängste abbauen und den Mut mitzugehen fördern. Das heißt, Stabilität und Sicherheit, das sind so für mich zentrale Punkte im Raum der Ablehnung, um die wir uns wirklich kümmern müssen.
Ja, und ich glaube, was es da auch braucht, sind Dialogforen, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Also Raum für Dialog, Raum für den Austausch, ne? Wirklich zu sagen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also wir haben im besten Falle ja alle Informationen gehört, aber was macht das jetzt tatsächlich mit einem? Klingt so Lanz und Precht-mäßig, ne? Was macht das jetzt mit einem? Aber die Frage ist ja durchaus berechtigt, ne? Also es ist ja höchstgradig emotional vielleicht auch erstmal. Und selbst wenn das nicht sind, vielleicht Fragezeichen im Kopf, wie soll das denn jetzt irgendwie weitergehen? Was ja auch in dem Raum der Verwirrung gleich wieder ist. Deswegen sind die Räume ja auch miteinander verbunden irgendwo. Aber wichtig finde ich wirklich, Ventile zu schaffen, Emotionen Raum zu geben, Fragen Raum zu gehen und da miteinander im Austausch zu sein.
Eine Frage in diesem Raum, die ich gerne nutze, wie können wir damit umgehen? Das lenkt den Fokus schon mal weg von den Sorgen und Ängsten hin zum Team und zu dem, was man selber beeinflussen kann. Also wie
Genau.
können wir damit umgehen, damit es uns als Team in dieser Situation gut geht?
Und die klingt so selbstverständlich, aber die ist so schön lösungsorientiert tatsächlich, aber auch gut und wichtig, weil die impliziert ja dadurch, dass sie lautet, wie können wir damit umgehen, dass ein Umgang damit notwendig ist. Man kann andersrum das Ganze auch machen, und das habe ich auch tatsächlich schon mal erlebt in meinem beruflichen Leben. Das ist zig Jahre her tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Unternehmen das war. Aber da war die Kommunikation der damaligen Führungskraft mehr so in die Richtung, ja, Leute, ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Lass uns mal überlegen, was wir dagegen tun können. Und das kann nach hinten losgehen. Und das ist auch nicht so richtig förderlich, erst recht nicht für das Team förderlich.
Von
Und
daher vergesst das ganz schnell wieder.
Spoiler, es ist auch nach hinten losgegangen. Also, das Teamgefüge war hinterher ziemlich kaputt, als dass es irgendwie konstruktiv war. Deswegen finde ich die schön, wie gehen wir damit um?
Und diese Frage, wenn man die jetzt auf das Modell bezieht, dann öffnet die auch direkt die Tür in den Raum der Verwirrung. Denn so wie wir damit umgehen können, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen ruckeln, sprich, es wird ein wenig zur Verwirrung führen, weil man sich halt einfach noch nicht eingegroovt hat. Aber das Team ist zumindest auf dem lösungsorientierten Weg.
Genau. Und was es da braucht, wenn ich jetzt aus Perspektive Führungskraft gucke, dann ist es irgendwo, ja, wie sagt man, vielleicht sowas wie so ein Fels in der Brandung tatsächlich. Also irgendeine Form der Sicherheit, die ich gebe, die ich vermittle. Und das kann ganz pragmatisch so etwas sein wie eine ganz klare Priorisierung. Ganz klare Absprachen, ganz klare Regeln, also ganz klarer Fokus, ne, zu sagen, bei allem, was jetzt hier vielleicht irgendwo hin und her fliegt noch in diesem Raum der Verwirrung, gibt es aber etwas, wo wir uns gemeinsam drauf festhalten können. Das Thema Alignment geht mir als Überschrift so durch den Kopf, ne? Also zu sagen, wer ist denn in welcher Rolle wie verantwortlich tatsächlich? Welche Ziele nehmen wir uns vor? Und wenn ich bei dem Thema Ziele bin, dann bin ich auch dabei zu sagen, lass uns schauen, dass wir auch kleine Zielerreichung feiern, also erzielte Erfolge wirklich feiern. Und damit meine ich jetzt nicht den Kasten Bier, der dann dahingestellt werden muss, aber zumindest das Wertschätzen und das Loben an dieser Stelle auch.
Und zwar als ganzes Team, ne, dass diese Erfolge auch im ganzen Team breitgetreten werden, damit jeder sie mitbekommt, was da gut gelaufen ist. Und es braucht in dieser Phase zusätzlich von Seiten der Führungskraft ganz viel Gespräche, sehr viel Kommunikation, viel Mut machen. Und du hast gerade gesagt, Sicherheit. Es braucht auch eine Fehlertoleranz. Also ich verweise mal einfach auf unsere Folge Fehlerkultur. Schadet hier nicht, gar nicht, sondern fördert tatsächlich enorm viel.
Volle Pulle. Und wenn wir gerade schon beim Werben für vorangegangene Folgen sind, würde ich auch noch Team Empowerment mit dazu nehmen. Weil Fehlerkultur und Team Empowerment genau das ist das, was im Raum der Verwirrung besonders notwendig ist. Und eben genau diesen Halt und diese Sicherheit gibt, von der ich eingangs erzählt habe. Das würde ich jetzt gar nicht personalisieren, nur auf die Führungskraft, sondern kann genau durch solche Sachen wie klares gemeinsames Priorisieren, klar gemeinsam festlegen, wie werden wo, wie welche Entscheidungen getroffen, klarer definierter Umgang mit Fehlern, psychologische Sicherheit, all das, was da reinkommt, genau dadurch kann diese Sicherheit geschaffen werden, die es braucht im Raum der Verwirrung.
Und dann geht es auch schon in den Raum der Erneuerung über. Das heißt, das positive Gefühl breitet sich aus. Man erntet so die ersten Früchte nach dem erfolgreichen Veränderungsprozess, tritt vielleicht auch so ein Gefühl der Erleichterung ein, dass doch alles halb so wild war. Und ich finde, da bietet sich auch immer gut an, als Team einfach mal zurückzugucken. Und zu sagen, wie sind wir vorgegangen, was hat gut geklappt, um sich bewusst zu machen, was man wirklich jetzt als Ganzes in diesem ganzen Veränderungsprozess erreicht hat.
Absolut. Retrospektiven würden mir hier einfallen, die genau hier, glaube ich, auch nochmal gut sind, um auch Erfolge sichtbar zu machen. Gleichzeitig aber auch zu gucken, wie kommen wir denn von dem neu erreichten Status quo, wie können wir den denn auch festigen? Also was können wir in unserer Zusammenarbeit tun, an unserer Zusammenarbeit tun, um die Erfolge, die wir vielleicht erkannt und gefeiert haben, auch vorzuschreiben. Also wie können wir weiterhin gut zusammenarbeiten? Wie können wir diesen Lern- und Veränderungsprozess verankern? Wie können wir das festigen? Wie können wir damit weitermachen? Und was gibt es vielleicht auch an Erfolgsfaktoren oder an Best Practice, den ich miteinander teilen kann?
Yes, ganz genau so. Und es ist ja eingangs vielleicht schon mal rausgekommen, dass ich mit dem Modell sehr gerne arbeite. Und ich arbeite mit dem Modell gerne mit Teams zusammen, die entweder in Veränderungsprozessen sind oder, was ich fast noch ein bisschen lieber mache, mit Teams, die im Moment gar keinem großen Veränderungsprozess ausgesetzt sind. Warum? Weil das einen sehr großen Vorteil hat, meiner Meinung nach. Wir befassen uns, ohne den Druck zu haben, dass ich schon im Raum der Ablehnung bin, zum Beispiel, einfach nur mit einem Modell, um uns mal Veränderungen vorzustellen, aus der Vergangenheit vielleicht nochmal eine Veränderung ins Gedächtnis zu rufen und zu gucken, wie habe ich denn diese Phasen erlebt? Was hätte es vielleicht in der einen oder anderen Phase gebraucht, um da besser durchzukommen, um diesen Veränderungsprozess besser zu gestalten? Das hat dann einen Vorteil. Wenn denn mal wieder eine Veränderung kommt, dann kann die Führungskraft, dann kann das Team dieses Modell nutzen und in Team-Meetings, in irgendwelchen Besprechungen dieses Modell auf den Tisch legen und ganz klar und deutlich mal sichtbar machen, wo stehen wir als Team aktuell? Und am Anfang noch viel wichtiger, wo stehen die einzelnen Teammitglieder? Weil dann sieht man erstmal, wie unterschiedlich das im Team ist. Man sieht, wie sich Teammitglieder auf verschiedene Räume verteilen. Man sieht aber auch, wer schon weiter ist. Und dann kommt auch die Arbeit im Team dazu, dass man sich abstimmt, dass man sich unterstützen kann. Wenn ich schon jemanden habe, der vielleicht im Raum der Verwirrung oder vielleicht sogar schon im Raum der Erneuerung ist, der sagt, das tangiert mich alles gar nicht, ich mache das einfach, dann kann der einfach mal sprechen mit jemandem, der noch echt in der Ablehnung drin hängt. Und dann kann man sich austauschen. Das ist dann auch so ein bisschen Best-Practice-Ansatz. Das ist so ein bisschen der Ansatz zu gucken, wie kann ich dich denn im Alltag unterstützen? Was fehlt dir? Also, dass man das gar nicht immer nur auf Führungsebene spielt, sondern dass das Team sich selbst untereinander unterstützt, eben weil diese Punkte so sichtbar gemacht werden.
Und wie machst du das ganz praktisch? Weil wenn ich jetzt überlege, wir geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht so einen kleinen Praxistipp mit. Und du sagst, du machst das gerne in Teams. Wie genau? Also was könnten die tun? Was sollten die tun? Möglichst konkret.
Indem ich das Modell erstmal genauso darlege und vorstelle, wie wir es jetzt gemacht haben. Und danach darf sich jedes Teammitglied aus der Vergangenheit einen Veränderungsprozess aussuchen, der hängen geblieben ist. Und mal ganz genau überlegen, was hat dazu geführt, dass ich in welchem Raum war, wie lange war ich da, was hat mir gefehlt und was hätte mir geholfen, da besser durchzukommen. Das fördert das Bewusstmachen oder füllt dieses Modell auch mit Leben. Und dann können die sich da einfach in Gruppenarbeit, mache ich das gerne, wenn ich mit dem ganzen Team arbeite, darüber austauschen und unterhalten. Und dann legen wir danach nochmal das Modell auf den Tisch und gehen das mit ein, zwei Beispielen durch, um dann, wenn ein Veränderungsprozess ansteht, ganz am Anfang schon das Modell zu nutzen und zu gucken, wer fühlt denn in dieser Veränderung wirklich eine große Ablehnung. Dann kannst du nämlich von vornherein genau diese Teammitglieder deutlich mehr unterstützen und du förderst zeitgleich die Kommunikation im Team, eben weil es sichtbar gemacht wird. Es wird sichtbar gemacht im Team und nicht nur zwischen in Einzelgesprächen zwischen Führungskraft und Teammitglied, sondern in dem gesamten Team. Das erfordert natürlich auch ein Stück weit an Sicherheit und man muss sich öffnen. Und das kann man aber fördern, indem man, wie gesagt, nicht erst in dem Moment, wo ein großer Veränderungsprozess ansteht, darüber spricht, weil dann blocken viele schon ab, sondern dann, wenn erstmal gar nichts ansteht, dass man einfach nur das Modell vorstellt, um es dann später zu nutzen und da kann man sich immer wieder darauf berufen.
Finde ich gut. Ist auch ein sehr guter Hinweis und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, selbst wenn ich jetzt in einem Team bin oder mit einem Team arbeite, das gerade vor einer akuten Veränderung steht, kann ich das trotzdem sehr, sehr ähnlich machen, wie von dir gerade geschildert. Denn wenn die Erkenntnis ist, wir sind gerade alle im Raum der Ablehnung und da gibt es auch noch andere Räume, ist das erstens eine Erkenntnis und zweitens macht sie das sichtbar, dass das gerade so ist. Und man kann auch dann wieder hervorragend reflektieren, lass uns doch mal vorstellen, wenn wir jetzt die anderen Räume betreten. Wie sieht es denn dann aus? Was geht uns denn dann durch Kopf, durch Bauch? Was ist dann anders, wenn wir in diesen anderen Räumen sind? Also, halten wir fest, Veränderungen sind meistens sehr, sehr individuell, beziehungsweise der Umgang mit Veränderungen sind auch sehr komplex. Und natürlich reicht kein einfaches Vier-Phasen- oder in unserem Fall Vier-Räume-Modell damit aus, um dieser Komplexität gerecht zu werden und Veränderungen zu erklären. Dennoch ist das sehr, sehr nützlich, sehr, sehr praktikabel, um mal unterschiedliche Perspektiven tatsächlich auch bewusst einzunehmen und aus diesen Perspektiven heraus miteinander in den Austausch zu gehen.
Und ein kleiner Hinweis dazu noch. Einen Veränderungsprozess werdet ihr nicht stoppen. Und ihr werdet ihn auch meistens nicht groß verändern können. Aber ihr könnt gucken, dass ihr euch auf das fokussiert, was ihr A beeinflussen könnt oder was ihr B im besten Fall sogar kontrollieren könnt. Das sind die Dinge, die im Fokus stehen sollten, weil ihr da selber mitgestaltet. Das heißt, ihr verändert und ihr werdet nicht verändert. Wenn ihr euch nur immer Gedanken macht, wie schlecht alles ist und dass ihr das gar nicht wollt, dann müsst ihr irgendwann mitgehen. Und andersrum, wenn ihr euch fokussiert auf das, was ihr beeinflussen könnt, was ihr kontrollieren könnt, dann verändert ihr aktiv mit und dann können eure Ideen auch in den Prozess mit einfließen.
Meistens sind Veränderungen ja gut.
Merkt man aber erst später manchmal.
Absolut. Und ich überlege gerade, wie ich jetzt eine gute Brücke schlage zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Da sagte ich nämlich, ich bin im Raum der Zufriedenheit. Und wir hatten ja vorhin gesprochen, es ist so, ja, Status quo ist ja alles prima. Aber was soll ich sagen? Es ist alles prima. Jetzt gerade auch nach dieser Folge ist doch alles prima. Vielleicht kommt ja gar keine große Veränderung auf uns beide jetzt zu, lieber Matthias. So, dass es erstmal gut ist, auch diesen Status anzuerkennen, mal zufrieden zu sein und aber auch zu wissen, es gibt auch andere Räume und da gibt es andere Fragen, die man sich stellen kann. Und vor allem aber auch Empfehlungen, mit denen ich gut da durchkomme. Wenn euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen hat, dann lasst doch gerne 5 Sterne da, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr auch nicht das, worüber wir beim nächsten Mal reden werden. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Aufenthalt in eurem Haus der Veränderung.
Und ich grüße zum Schluss nochmal aus dem Raum der Zufriedenheit. Da bin ich nämlich auch gerade. Schau jetzt aus dem Fenster, guck mir den wunderschönen Ausblick an und freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, bis bald.
Tschö.